Das Ende der Welt. Mal schauen, was da kommt. Du hast schon zweimal darüber geredet. Heute ist der letzte Teil vom Ende der Welt. Das heisst, er kann gleich kommen. Und ich freue mich über die Predigt. Ich freue mich, mit euch ein Thema anzuschauen, das uns alle etwas wird angehen. Und wir sind alle Experten in diesem Thema, wenigstens auf der einen Seite, was schon mal nicht schlecht ist für den Anfang. Reden wir mal ein bisschen über Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, da können wir so Stichworte sein. Ich gehe jetzt nicht die ganze Kirchengeschichte und die ganze Weltgeschichte hingern, sondern so ein bisschen, ja, die letzten paar Jahre, vielleicht 100 Jahre, so die prominenten Sachen, für mich prominente Sachen, wenn wir ein bisschen länger nachdenken, würde viel mehr kommen. Ungerechtigkeit, der Holocaust, oder? Such ein Beispiel, das in die gleiche Richtung geht. So ungerecht wie das damals im Zweiten Weltkrieg. Oder Flüchtlinge im Mittelmeer. Ich kann mich noch gut erinnern an das Bild von dem toten vierjährigen Bub, der einfach so Kopf runter am Strand liegt. Das Foto ist um die Welt herumgegangen. Black Lives Matter, eine Bewegung aus der neueren Zeit. Leider, erst aus der neueren Zeit. Me Too, schon fast wieder vorbei, könnte man meinen. Auch aus der neueren Zeit. Geht das gar nicht. Ich muss gar nicht viel mehr darüber sagen. Klimakrise, da wird auch Ungerechtigkeit angeprangert. Nämlich, dass die einen auf zu viel verbrauchen, dass es schlussendlich nicht für alle reicht. Das gleiche Thema Ausbeutung. Ausbeutung von Ländern, also wir reichen Länder, die arme Länder ausbeuten, in den Bodenschatz linken. Sie gehen leer aus, wir werden reich dabei. Aber auch Ausbeutung von Menschen. Menschen, die sich nicht wehren können, werden von Menschen, die ein bisschen mächtiger sind, ausbeutet, ausgenommen, in allen Belangen, haben gratis angestellt, versklavt und so weiter. In Weißrussland sind letzte Demonstrationen losgebrochen, wegen der Diktatur. Unrecht. Menschenhandel, vor unserer Haustür, wir sehen es einfach nicht. Vielleicht wollen wir es auch nicht sehen. Lug, Betrug, schlussendlich Mord und Totschlag. In unserer Mitte, nicht gerade Mord und Totschlag, aber Lug und Betrug, ganz sicher, findet auch da innen statt. Kriegsverbrechen, wo wir hören und wir nicht hören, auf der ganzen Welt. Ungerechtigkeit, wo wir heranschauen. Mobbing, vielleicht auch bekannt. Und all die kleinen, despektierlichen, ausgrenzenden und überheblichen Sachen, die wir so den ganzen Tag erleben oder tun. Das, was unsere kleinen Welten bewegt. Überall, wo wir heranschauen, Ungerechtigkeit. Jetzt, wir tun nicht schwarz malen. Ich weiss, dass es so Gerechtigkeit gibt. Aber wenn wir so ein bisschen die Welt rausschauen, oder du in dein Leben, ich in mein Leben, dann sehe ich viel Ungerechtigkeit. Wir kennen es. Vielleicht sind wir mal auf dieser Seite von denen, die Ungerechtigkeit erfahren, vielleicht auch mal auf der anderen Seite, die ungerecht sind. Ungerechtigkeit kommt früh in unser Leben. Wir kennen doch den Spruch, ja, du wirst den Ernst vom Leben schon noch kennenlernen. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, das ist eigentlich, du wirst Ungerechtigkeit irgendwann erfahren. Weil wenn alles gerecht ist, ist es für uns nicht so mega ernst. Ernst ist erst, wenn es knapp wird. Ich weiss, man kann das so anders auslegen. Aber bei Ungerechtigkeit ist mir eine Szene in den Sinn gekommen, von vor ein paar Jahren mit meinem älteren Kind, mit meinem Sohn, dem Leo. Er war etwa 3, ich weiss es nicht mehr ganz genau. Meine Frau wusste auf den Tag genau, ich weiss das Zeug aber nicht so gut. Aber er hat immer einen Nuki gehabt, in Schnurren. Das kennt ihr vielleicht noch, vielleicht hat die einen oder andere immer einen Nuki zum Einschlafen. Also das komische, kätschige Gummiteil, wo du die Schnurren nimmst und das Gefühl hast, es gibt dir irgendetwas, ich weiss nicht warum. Aber es funktioniert. Wenn das Kind schreit, normalerweise, gibst du ihm so ein Teil in die Schnurren und dann ist Ruhe. Und das Kind wird fast ein bisschen abhängig von dem. Fast ein bisschen wie andere Sachen haben, die sie abhängig sind. Und irgendwann ist die Zeit vorbei. Und der Leo ist aufgewachsen in dem Glauben, dass der Nuki ein Leben lang für ihn wird da sein. Und mit 3 haben wir auf ihn eingeredet, haben erklärt, dass es das clever ist, dass man aufhört mit dem, weil sonst schafft es irgendwann nie mehr allein einzuschlafen. Und gute Worte, viele Visionen hineingeben, wie man es so macht. Und der Leo sehr verständnisvoll, für einen 3-Jährigen wirklich nicht schlecht, mit uns zusammen den Nuki vorgeschossen. Vorgeschossen. Er war völlig einverstanden. Und dann ist es ein paar Minuten gegangen und er wollte schlafen. Und dann hat es ihm gedämmert, was er gemacht hat. Und das war für mich ein Moment, dass man, das ist ernst, oder? Ich habe, wirklich so, ich habe ihn beobachtet und gesehen, jetzt geht etwas in ihm ab. Jetzt ist ein Moment, wo er schnallt, dass die Welt zwischendurch scheiße ist. Scheiße, da werde ich nicht sagen. Darum sage ich es jetzt auch nicht mehr hier. Aber Es ist ein Moment, du hast wie gemerkt, ihm ist der Laden runtergegangen, diese Ungerechtigkeit. Das geht doch nicht. Ich muss doch meine Nucke haben. Und ich habe gemerkt, das ist für mich so ein Moment, gemerkt, jetzt ist es so das erste Mal, wo er so bewusst merkt, dass es manchmal nicht läuft, wie er es gerne hätte. Dass es manchmal fies ist. Dass das Leben schlussendlich nicht aus Schock ist, sondern das Leben ist manchmal hart. Und das hat sich mir eingebrannt. Ich dachte, ist das jetzt so der erste Moment, wo er so richtig merkt, jetzt spielt etwas gegen ihn. Warum sage ich das? Wir alle haben irgendwann den Ernst vom Leben kennengelernt. Wir alle haben so ein Erlebnis gehabt. Er wird sich nie an das erinnern. Er war zu jung später. Aber er wird sich an Sachen erinnern. Und wir erinnern uns an Sachen, wo wir ungerecht behandelt wurden. Ganz sicher. Wenn ich dir eine Minute Zeit geben würde, um ein bisschen aufzuschreiben, ich bin sicher, du könntest 5 bis 10 Sachen einfach aufschreiben. Und das Umgekehrte würdest du wahrscheinlich auch schaffen. Ungerechtigkeit. Jetzt reden wir vom Ende der Welt. Gerechtigkeit wird kommen. Da oben, es gibt Gerechtigkeit. Ich habe jetzt recht viel Ungerechtigkeit aufgezählt und es ist wie gut, um einen Kontrast zu haben. Weil wenn wir über das Gericht reden, heute ist das Thema das Endgericht. Das Gericht, wo Jesus nachher wird darüber erzählen, also ich werde erzählen, was Jesus gesagt hat. Und das Gericht, oder? Das macht uns manchmal ein bisschen Angst. Und ich möchte eigentlich ein bisschen wegkommen von diesem Gedanken. Ich habe die Ungerechtigkeit extra aufgezählt, um zu sagen, wenn das Gericht kommt, was hat das Gericht für einen Zweck? Gerechtigkeit zu schaffen. Und das sind Good News. All das, was ich jetzt aufgezählt habe, viel mehr, persönliche Sachen von dir. Das ganze Elend, das auf dieser Welt ist, das ganze Leiden, das auf dieser Welt ist, wird ein Ende haben. Das ist die Botschaft von diesem Endgericht. Jesus wird kommen und er wird aus Ungerechtigkeit Gerechtigkeit schaffen. Er wird denen, die kein Recht hatten, ein Leben lang ihre Rechte wieder geben. Und Opfer werden zurückbekommen, was ihnen genommen wurde. Und Täter werden ihren Taten müssen in die Augen schauen. Bei den kleinen Sachen, aber auch bei den grossen Sachen. Also wenn wir reden vom Endgericht, dann reden wir nicht davon, dass die Ungerechtigkeit noch stärker wird. Manchmal, ich weiss, man hat es manchmal in den Köpfen, oh, dann wird es gefährlich. Nein, endlich können wir aufschnaufen. Endlich kommt Freiheit rein, endlich kommt Gerechtigkeit rein. Jesus macht endlich das, was er schon lange gesagt hat. Und das sind gute Nachrichten. Für dich und für mich ist es der Moment, wo das Zeitalter von Ungerechtigkeit ein Ende nimmt und etwas Neues kommt. Und das ist mein erster Punkt, der mir mega wichtig ist, jetzt zu sagen, am Schluss will ich noch mal kurz aufgreifen. Es geht darum, dass Gerechtigkeit geschaffen wird. Und das ist für uns etwas Gutes. Wir können aufschnaufen, wir müssen keine Angst haben vor dem Gericht. Das ist für uns nichts Böses. Es wird Gerechtigkeit geschaffen. Jesus erklärt, was dann wird passieren. Und ich lese es euch vor, es ist jetzt nicht auf dem Screen, es ist viel für Text, aber er erklärt seinen Leuten, was da wird passieren am Ende der Tage. Ich lese es vor, könnt ihr die Augen zumachen oder nicht, die nicht einschlafen, dürfen gerne die Augen zumachen, um es bildlich vorzustellen. Es ist ein bisschen ein Geschichtchen, wir kennen es vielleicht schon, wo erklärt, wie das wird funktionieren. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in 2 Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Er erklärt das Bild, dass er auf dem Thron sitzt und rechts und links Menschen alle zusammen, das ist die rechte Gruppe, aufgestellt werden. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest? Und haben dir Kleidung gegeben. Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Das ist die eine Seite, die rechte Seite. Was auch immer dir Barmherziges, Gerechtes für einen von euren Brüdern gemacht, Brüder oder Schwestern gemacht hat, das hat er für mich gemacht. Dann sagt er: Kommt rein, kommt zu mir. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Das steht in Matthäus 25, was möchte nachlesen, der dritte Teil, Vers 31 bis 46. Kommt her, geht weg. Wow, nicht ein Pfister. Kommt her oder geht weg. Es gibt zwei Gruppen. Und das könnte ja fies sein. Das könnte ja gemein sein. Wir werden noch ein paar Mal auf das zurückkommen. Es gibt zwei Gruppen. Offenbar wird am Schluss nicht jeder kommen können. Was genau Kriterien sind, zu dem kommen wir noch. Aber Jesus macht eine klare Ansage. Bei diesem Gericht wird es um das gehen, dass ich den Leuten, ich Jesus den Leuten sagen würde: Du darfst kommen, komm zu mir, ich kenne dich. Du hast dich um mich gekümmert und so weiter. Und du leider nicht. Das ist noch recht eine harte Wahrheit, die hier in der Bibel steht. Und wir möchten die manchmal gerne ein bisschen verdrängen, weil sie irgendwie, es passt nicht so recht in unser Schema, oder? Wir haben nicht das Gefühl, es müsste doch einen Weg rundherum gehen. Habe ich Gottes Gefühl. Aber offenbar steht es so. Kommt her, komm du zu mir, weil du hast dich um mich gekümmert. Jesus hat zu Menschen geredet, die ihm nachher geantwortet haben: Hä, das habe ich doch gar nicht gemacht. Und er hat den Menschen erklärt: Ja, du hast es vielleicht nicht mir gemacht, aber du hast es jemandem von deinen Leuten gemacht. Und Jesus zeigt mit dieser Aussage sein Herzschlag. Sein Herz schlägt für die Geringen. Er sagt: Du hast es jemandem von den Geringsten unter euch gemacht. Und sein Herz schlägt für die Geringen. Und wenn du zu denen gehörst, in diesem Gespräch mit Jesus, wo für Schwache, für Weise, Witwe, Ausgrenzte da war, dann hast du meinen Herzschlag gelebt. Hast du Jesus Herzschlag gelebt. Und darum bist du willkommen. Also wenn du Taten gemacht hast von Barmherzigkeit, wenn man es so nennen kann, dann bist du in Gottes Herzschlag unterwegs. Und Jesus kennt dich und sagt: Du hast es für mich da, komm rein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite könnte man so ausdrücken: Jesus kennt die Leute nicht. Wie wo Jesus oder einer von den Brüdern von diesen Personen bedürftig war, etwas gebraucht hätte, eine Not hatte, haben sie es auch nicht gekannt. Die Leute, die er wegschicken will, sind Leute, die nicht nach dem Herzschlag von Gott unterwegs waren. Leute, die den Weckruf von letzter Woche, wo Andrina darüber geredet hat, ignoriert haben. Sie waren nicht parat. Sie haben nicht für jemand anderes geschaut, sondern nur für sich. Und das ist bitter. Und Jesus wird sagen: So wie du mich nicht gekannt hast, kenne ich dich auch nicht. Und das ist noch nett ausgedrückt. Er verjagt sie, oder? Das sind die zwei Gruppen. Mir ist wichtig, dass wir auch über die Gruppe geredet haben, die Jesus eben weggeschickt hat. Ich möchte jetzt eher auf die andere Gruppe ein bisschen eingehen, weil ich das Gefühl habe, dort ist für uns der Schlüssel verborgen, so hoffe ich es wenigstens. Aber es ist wichtig, dass wir uns andere sehen. Die Bibel redet von diesen zwei Gruppen und ich habe vorher darüber geredet, ja, was ist das Gericht für uns? Und wenn das Gericht kommt, dann ist immer so ein bisschen, gibt es so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, oder? Und darum möchte ich jetzt eigentlich mich um die Frage drehen, ja, wem sagt der Jesus ganz genau? Komm zu mir. Was braucht es denn, dass wir als Gerechte angeschaut werden? Was braucht es denn, dass wir zu denen gehören, wo Jesus sagt, komm rein, du gehörst zu mir, ich kenne dich, du hast mir geholfen, du bist bei mir gewesen. Warum reden wir darüber? Aus einem einfachen Grund, ich glaube, es ist mega wichtig für uns, zum Wissen, was das ist, was Jesus möchte von uns. Und es gibt nämlich noch einen anderen Effekt. Die Angst, die Sorge, dass wir vielleicht nicht dazugehören, die verschwindet so, je länger, je mehr, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Jesus sagt in dem Text, du hast Sachen gemacht. Und bei den einen, die die Bibel auch schon mal gelesen haben oder vielleicht mal Predigt gehört haben hier drin, schälen sie vielleicht. Ja, reicht es denn, wenn man gute Sachen macht? Also wenn man den Text so liest, dann denkt man, ja, also die haben einfach am Nachbarn geholfen, die sind einfach nett gewesen, oder? Und das reicht offenbar. Also wenn ich möchte, dass ich gerettet werde, dann reicht es, wenn ich ein paar gute Sachen mache, ein paar gute Taten. Und ich muss zugeben, wenn ich den Text so lese, dann wirkt es auf mich, dass es irgendwie so, er hat vor allem von Taten, du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast das gemacht, darum darfst du kommen. Und ich kann es nicht ganz erklären, die Bibel gibt noch ein paar andere Aussagen zu diesem Thema, die werden wir nachher noch anschauen, aber vielleicht ist es ja so ein Hinweis, dass es nicht nur nach Schema X funktioniert, sondern dass Jesus die Arme weit offen hat und sagt, wenn irgend möglich, mache ich es möglich, dass du kannst zu mir kommen. Und wenn du mich nicht kennst, so wie die Leute ihn vielleicht gar nicht kennt haben, nicht gewusst haben, dass sie für ihn etwas Gutes gemacht haben, kannst du vielleicht gleich kommen, weil du meinem Herzschlag bist gelaufen. Das ist für mich ein Fragezeichen und ich lasse das Fragezeichen hier ganz bewusst. Ich weiß es nicht genau, aber auf mich wirkt es so, dass Jesus sagt, hey, auch wenn du mich nicht persönlich kennt hast, du bist irgendwie auf dem richtigen Dampfer gewesen. Könnte sein. Aber auch zu dir und mir wird Jesus sagen, komm rein. Und wir kennen ihn ja, sonst würden wir nicht da hinsitzen. Und darum die Frage, was ist es denn, was ihn dazu bewegt, uns hineinzulassen? Wir finden in der Bibel selbstverständlich noch zwei, drei andere Texte zu diesem Thema. Und wir wollen zusammen im Galater 2, Vers 16 lesen, was es zu dem Thema Taten und Glauben und so weiter steht. Dort steht, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Jetzt der Text sagt ein bisschen etwas anderes. Und ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt, das bringt uns in eine Spannung. Vielleicht noch schnell zum nochmal zurückgehen. Die Leute sind ja nicht, also Jesus bittet uns nicht rein, weil wir es im Leben geschafft haben. Ich glaube, dort, wir reden ständig über Gnade und das ist dort genau der springende Punkt. Also die Leute haben nicht so viel Gutes gemacht, dass sie gleich gut wären wie Jesus. Und auch wir, wenn wir das probieren, sind wir auf dem falschen Dampfer. Aber die Frage ist, wie kommt Jesus dazu, die Gnade auch dir zu schenken, auch diesen Leuten zu schenken? Also das Gericht kommt, die müssen damit noch auseinandersetzen, was du richtig und was falsch gemacht hast. Und dann, wenn Jesus dich kennt, wird es heissen, aber ich habe für dich gezahlt. Du wirst Gnade erfahren. Gnade ist ein Riesenwort, da könnte man lange darüber reden, lassen wir heute sein. Aber es geht um das, oder? Wie komme ich zu dieser Gnade? Jetzt sagt der Text, den wir gerade gelesen haben, sagt, es funktioniert nicht, indem wir einfach das Richtige machen oder die Gesetzesvorschriften einhalten, das sind die Taten, sondern es funktioniert nur über Glauben. Wiederum der Text, den wir am Anfang gelesen haben, sagt, der hat die richtigen Sachen gemacht, darum dürft ihr reinkommen. Wenn wir die Texte nebeneinander setzen, tut sich, wie gesagt, eine Spannung auf. Und dieser Spannung wollen wir ein bisschen nachgehen. Jetzt, wenn du jetzt abgehängt hast in den letzten 5 Minuten, dann kannst du jetzt wieder einhängen. Ich mache schnell eine Zusammenfassung. Im Matthäus-Text, den wir am Anfang gelesen haben, steht, du darfst reinkommen, weil du bist barmherzig zu mir gewesen. Du hast die richtigen Sachen gemacht. So ein bisschen in unserer Sprache geredet. Du hast die richtigen Leute geholfen. Oder du hast überhaupt Leute geholfen. Und im anderen Text steht, frei übersetzt und ein bisschen gegenübergestellt, es hilft eigentlich nichts. Und es ist eigentlich egal, was du machst oder gemacht hast. Das Einzige, was dich lässt zu mir kommen, ist, wenn du an mich glaubst. Und jetzt wissen wir nicht so genau, ja, müssen wir das Richtige machen oder müssen wir einfach glauben? Und der Jakobus, ein kleiner Hardliner in der Bibel, ich liebe ihn, er hat immer wieder mal den Hang zu klaren Worten, hilft uns weiter in diesem Thema. Im Jakobusbrief steht, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Klare Ansage. Bringt Glauben und Taten in einen direkten Zusammenhang. Es ist cool, wenn du deinen Mitmenschen sagst, hey, wünschst du eine gute Besserung, ich hoffe, du findest gleich warme Kleider oder etwas zu essen und nachher frisst du schon deinen Burger oder was auch immer du gerade hast weiter. Hey, der Typ ist am Hungern. Das ist ihm nicht geholfen. Wenn du sagst, hey, wünschst du dir einen guten, wenn es etwas gibt. Sondern ist ihm geholfen, wenn du einen Teil von dem abgibst oder vielleicht alles von dem abgibst, was du hast. Das ist das, was Jakobus hier als Vergleich bringt. Es bringt nichts. Von einem guten Wunsch kannst du dir nichts kaufen. Sondern es bringt, wenn du beides machst. Und hier ist der springende Punkt im Glauben. Der Glaube, der Jakobus geht steil. Er erklärt den Glauben für tot, wenn der Glaube keine Taten auszuweisen hat. Jetzt, das ist ein klares Wort. Und das könnte auch ein bisschen Druck machen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, manchmal ein bisschen Druck brauchen wir, oder? Aber ich glaube, es ist weniger eine Drohung oder so eine aber ein Urteilsspruch, sondern es ist eine Feststellung. Und wir können so umdrehen und sagen, Glauben, echter Glaube, hat immer Taten zur Folge. Immer. Also wenn du glaubst, dann verändert sich etwas in dir. Es verändert sich etwas in dir, wo es sichtbar wird. Wo Hass war, kommt Liebe. Wo Härte war, kommt Barmherzigkeit. Wo Neid war, kommt Freude für andere. Es verändert sich in uns etwas. Du kannst die Liste beliebig erweitern. Wenn Jesus, der Glaube in dein Leben kommt, dann veränderst du dich. Und da gäbe es viele Geschichten, die wir darüber reden können. Das ist irgendwie eine Tatsache. Und wenn wir verändert sind, dann werden sich unsere Taten verändern. Plötzlich sind wir fähig, was wir vorher nicht fähig waren. Plötzlich sind wir fähig, von uns wegzudenken. Nicht nur selbstgerecht zu sein, sondern auch für andere zu sorgen. Mal etwas wegzugeben, was wir selber vielleicht auch gut hätten können brauchen. Und wenn der Jakobus, wenn wir ihn so wieder fragen, würde er uns etwas sagen im Sinne von, ja, der Glaube ist im Fall sichtbar. Und wenn der Glaube nicht sichtbar ist, dann ist es wohl kein Glaube. Die zwei, oder? Die ergänzen sich. Jetzt, sichtbar ist noch schwierig. Es geht nicht darum, dass ich jetzt jemanden von euch anschaue und sage, bei dir sehe ich ihn nicht, bei dir sehe ich ihn nicht, bei dir sehe ich nicht. Ich glaube, das überlassen wir lieber Gott. Aber offenbar ist das so ein klarer Zusammenhang, dass Jesus diesen Leuten sagt, hey, wenn ich die Taten vom Glauben sehe, dann weiss ich, dass sie glauben. Also wie funktionieren Glauben und Taten? Ich glaube, man könnte sagen, Taten sind nicht alles, aber ohne Taten ist der Glaube nichts. Taten sind nicht alles, aber ohne Taten ist der Glaube nichts. Glauben ohne Taten, eigentlich gibt es es nicht. Darum, es ist noch schwierig, die Taten, oder? Das ist ein bisschen heikel für uns, da können wir so ein Leistungsdenken rein, ich weiss es. Aber lasst euch das mal ein bisschen durch den Kopf gehen. Taten sind nicht alles. Es fängt auch nicht mit den Taten an. Zuerst ist der Glaube. Aber der Glaube ist ohne Taten nichts. Für mich bedeutet es heute zwei so Hauptpunkte, die ich für mich rausnehme. Nochmal zurück zum Anfang. Was ist meine Sicht auf das Endgericht? Habe ich Angst vor Gott? Habe ich Angst vor dem Gericht? Die Angst darfst du ablegen. Weil wenn Gerechtigkeit kommt, ist das ein guter Tag. Und schaut auf die Strasse. Jeder fordert Gerechtigkeit heute. Egal wo, dass sich die Leute zum Teil zu Recht und zum Teil zu Unrecht ungerecht behandelt fühlen. Sie gehen auf die Strasse, sie fordern Gerechtigkeit. Und die Menschen sind irgendwie nicht fähig, allein die Gerechtigkeit zu bringen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Mir denke, die Welt ist nicht sehr viel besser geworden in letzter Zeit. Für uns ist es ein bisschen angenehmer, das können wir schon sagen, aus der Schweiz raus. Aber so viel gerechter, ich weiß es nicht. Und Jesus wird kommen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Jesus wird sein Versprechen einlösen und sagen, ich komme, um euch zu retten, ich komme, um euch zu mir zurückzuholen. Die Zeit, die Phase von dieser Ungerechtigkeit auf dieser Erde wird ein Ende haben, ein Ende nehmen. Und die Frage, die sich hier stellt, und du kannst es prüfen, hast du Angst vor diesem Gericht oder freust du dich darauf? Jetzt nicht wie ein kleines Kind, ja, es kommt endlich, hoffentlich, aber es ist so das Gefühl, das in dir auslöst. Ich glaube, es ist eine Frage vom Vertrauen. Eine Frage vom Glauben und Vertrauen. Und für das kannst du beten. Wenn du merkst, es löst etwas Komisches aus in dir, hey, dann probier, das Gott noch mal herzugeben. Die Frage ist, traue ich Gott zu, dass er es richtig macht? Oder habe ich das Gefühl, ich würde es vielleicht noch besser machen? Weil ich sehe, das ist schon noch, was richtig und falsch wäre. Vielleicht sieht es Gott ein bisschen besser. Und wenn du Sorgen hast auf das Endgericht, Herr, wenn man das so sagen darf, dann glaube ich, ist es dran, dass du noch mal einen Vertrauensschritt auf Jesus zumachst. Wir sind nicht ganz sicher, wir müssen Angst haben vor dem. Weil Jesus verspricht uns überall in der Bibel, dass er zu uns wird halten. Und der zweite Teil ist, dass Taten unseren Glauben bezeugen. Taten in unserem Leben sichtbar, für uns sichtbar, aber auch unsichtbar. Und ich möchte gar nicht messen, welche das besser sind. Zeigen auf unseren Glauben. Taten retten uns nicht. Aber die Taten kommen aus dem Glauben raus und der Glaube rettet uns. Und wenn ich jetzt über Taten rede, dann geht es nicht darum, dass du mit den Taten dich retten kannst. Aber trotzdem, ich möchte die Frage stellen, ganz direkt. Wie steht es um deine Taten? Wo in deinem Leben sieht man, was du glaubst? Wo in deinem Leben wird es sichtbar? Das ist eine Frage, die wir uns durchaus stellen dürfen. Nicht, wie wir uns nachher damit selber retten können, sondern wie wir vielleicht irgendwo etwas noch machen könnten. Vielleicht einen Bereich noch Gott hergeben könnten. Vielleicht mal über einen Schatten springen könnten. Mutig könnten sie an einem Ort. Und den Glauben sichtbar machen. Der Glaube wird auch sichtbar, wenn er nicht mit Glauben angeschrieben ist. Gute Taten sind auch gute Taten, wenn sie nicht mit «Ich bin Christ» angeschrieben sind. Aber wie sieht es mit deinem Lebenswandel aus? Wie sieht es mit deinem Nächsten aus? Wie sieht es mit den Menschen aus, die deine Hilfe brauchen könnten? Das sind die zwei Sachen, die wir nachher gehen. Und ich nachher auch wieder dafür beten. Ich glaube, wir dürfen mal beten dafür, dass wir Sachen machen können, die wir ohne Jesus nicht könnten. Und das ist vielleicht ein mutiges Gebet. Aber ich kann mir vorstellen, es wird sich lohnen. Vom Gebetsteam ist noch ein Eindruck gekommen, dass jemand Angst hat, Fehler zu machen und es darum nicht angeht. Vielleicht ist es für dich dran, heute die Angst auf die Seite zu legen, einen Schritt auf Gott zuzumachen. Das kannst du, indem du vielleicht zum Gebetsteam gehst, nachher sie sind da hinten oben, hinter dem Vorhang. Oder da, da, oder? Vielleicht hast du Angst, einen Fehler zu machen. Und darum machst du etwas nicht, weil du weißt, es wäre wichtig. Dann lohnt es sich, mit dem zu Gott zu gehen. Ich möchte für zwei Sachen beten. Einerseits möchte ich beten für uns, dass wir dürfen eine Freude entwickeln, eine Zuversicht entwickeln, Vertrauen entwickeln, eine Gewissheit entwickeln, dass wir zum Team Jesus gehören, dass wir zu ihm gehören und dass das Gericht für uns befreiend wird sein. Und das andere, ich möchte für unsere Taten bitten. Und für das bitte ich euch aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns wirst halten, dass es gute Nachrichten sein, wenn du sagst, du wirst Gerechtigkeit bringen auf die Welt. Und ich möchte zuerst vor all die Herzen bitten, die bei diesem Thema ein mulmiges Gefühl bekommen. Für die Menschen, die sich nicht sicher sind, ob sie zu dir gehören, möchte ich bitten, dass du es ihnen zeigst. Du sagst in der Bibel, der Heilige Geist wird uns die Sicherheit ins Herz geben. Und ich sage euch, dass in eurem Herz die Sicherheit, die Klarheit darf gross werden, dass dir zu Jesus gehört. Und ich sage euch, wo ihr vielleicht Angst habt, auch vielleicht Angst vor Fehlern oder was auch immer, die Angst davor gekommen ist, dass die Angst darf weggehen und in Zuversicht und in Vertrauen darf verwandelt werden. Jesus, ich bitte dich, dass du kommst, Angst wegweisest und füllst mit dem, was du möchtest für die Herzen. Und das Zweite, ich bitte dich, dass wir dürfen als MyChurch, als GVC, als einzelne Menschen, Menschen dürfen sein, die den Glauben leben. Wo es gesehen wird. Nicht, vielleicht nicht plakativ, auch nicht komisch. Ganz natürlich. Und ich sage euch alle zusammen dahin, dass in eurem Leben dürfen Sachen passieren, weil ihr nicht gewagt habt, weil ihr etwas gelebt habt, was nicht normal ist, weil ihr aus Glauben heraus Sachen macht, die in Gottes Willen sind. Ich sage euch mit Mut, mit Kraft, im richtigen Moment, den Schaden zu kippen und etwas zu machen. Und mit einer gewissen Unabhängigkeit, dass ihr vielleicht nicht im Griff habt, was läuft, dass ihr vielleicht nicht genau wisst, was herführt, aber dass ihr auf Gott vertrauen könnt. Amen.